Greenpeace Radio.
Alles rund um Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit
und vieles mehr.
Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Radio Dreieckland und hier im Studio sind für euch
Laura,
Basti
und Tessa.
Das Greenpeace Radio meldet sich nach anderthalb Jahren Winterschlaf zurück und wir haben jede Menge spannende Themen und abwechslungsreiche Formate am Start.
Und natürlich auch gute Musik. Von nun an hört ihr uns jeden dritten Montag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Zugegebenermaßen senden wir gerade nicht live, diese Sendung hier ist vorproduziert, bei uns ist gerade der 30. März.
Da ihr jetzt schon eine Weile nichts mehr von uns gehört habt, stellen wir uns heute erstmal vor. Von Greenpeace habt ihr bestimmt schon mal gehört.
Aber was machen die eigentlich und wie engagieren sie sich in Zeiten von Corona?
Das alles erfahrt ihr heute. Jetzt aber erstmal ein bisschen Musik für euch. Das sind The Strumbellas mit Salvation.
Aufgrund von Urheberrechten dürfen wir die Songs, die in der Originalsendung an dieser Stelle zu hören waren, leider nicht mehr abspielen.
Was assoziiert ihr mit Greenpeace? Vielleicht grüne Jacken, Umweltschutz oder Protest gegen Walfang? Da seid ihr schon auf einer heißen Spur. Aber woher kommt Greenpeace und was hat es mit dem grünen Frieden auf sich? Das erfahrt ihr jetzt. Zunächst reisen wir ins Gründungsjahr 1971. Kommt mit, zusammen mit einer 12-köpfigen Crew von kanadischen AktivistInnen, vor die Küste Alaskas, um US-Atombombentests zu verhindern. Mehr davon erzählt euch Christina von Green Stories.
Im Jahre 1971 kam eine Gruppe von Aktivisten zusammen, das Ziel,
einen Atombombentest auf Amchitka in Alaska zu verhindern. Sie charterten sich den Fischkutter Phyllis Cormack und auf ihrer Reise jedoch nach Alaska wurden sie von der kanadischen Küstenwache abgefangen
und zwangen sie, zum Hafen zurückzukehren. Die Kanadier waren illegal in die USA eingereist. Völlig niedergeschmettert von den stattgefundenen Atomtests, erfuhr die Crew auf ihrer Rückkehr, dass in allen größeren Städten Kanadas Proteste stattgefunden hatten. Der erzeugte politische Druck und die Anteilnahme der Bevölkerung durch den Aufbruch der Crew nach Alaska übertrafen die kühnsten Träume der Aktivisten. Zwar hatten diese ihr Ziel nicht erreicht, die Atombombentests zu verhindern, durch die erzeugte Öffentlichkeit jedoch wurden die Atomtests auf Amchitka 5 Monate später klammheimlich eingestellt. Die entstandene Bewegung brauchte einen Namen. Da sich viele der Crew immer mit einem Peace-Handzeichen begrüßten, wurde das Wort Peace passend zur Friedensbewegung das erste Element des heutigen Namens. Doch die Aktivisten hatten sich nicht nur den Frieden auf die Fahne geschrieben, sie waren auch zu Umweltaktivisten geworden. Das Wort Green und das Wort Peace verband diese Gedanken auf einzigartige Weise. Der Name Greenpeace war in Stein gemeißelt. Die Protestaktion in Alaska machte Greenpeace zu der ersten modernen Umweltbewegung.
Dieser Aufbruch stellt den Auftakt zu weiteren Protestaktionen dar. Aus einem kleinen Team wird eine weltweite Umweltorganisation. Von Beginn an geht es darum, Missstände öffentlich wirksam bekannt zu machen und mit mutigen Aktionen politischen Druck auszuüben, damit Veränderungen stattfinden können. Dabei bleibt Greenpeace nicht bei Kritisieren stehen. Vielmehr entwickeln wir alternative Lösungen mit. Sei es durch klimafreundliche Produkte oder wissenschaftlich fundierte Vorschläge und Szenarien, die Wege in die Zukunft aufzeigen. All unsere Arbeit orientiert sich an 3 Grundprinzipien. Das erste ist die Gewaltfreiheit. Greenpeace ist bekannt für Aktionen mit Klettergurten und Schlauchbooten. Wir begegnen allen Menschen mit Respekt. Ein Beispiel: Schornsteinkletterer, die eine Chemiefabrik in Misskredit bringen oder mit Schlauchbooten riesige Walfängerschiffe aufhalten. Fun Fact: Um die Schornsteinkletterer aufs Fabrikgelände von Böhringer zu bringen, die damals dann einen Banner gegen den Ausstoß von Dioxin angebracht haben, gab man sich als Zuliefererbetrieb Friedemann Grün aus. Zweites Prinzip: Wir sind parteipolitisch und finanziell unabhängig. Dadurch können wir unsere Meinung und Kritik frei äußern. Greenpeace finanziert sich ausschließlich durch die Beiträge privater FördererInnen. Drittens sind wir international. Greenpeace hat über 3,3 Millionen Mitglieder in 55 Ländern. Umweltprobleme wie der Klimaschutz sind weltweite Herausforderungen und brauchen auch länderübergreifende Antworten. Diese streben wir in unseren Kampagnen an. Unsere Themen werden nach Dringlichkeit und Wichtigkeit ausgesucht. Sie fokussieren ein definiertes Ziel. Wir arbeiten dann weltweit daran, bis diese Kampagnen gewonnen sind. Ein Beispiel, das zeigt, dass sich langer Atem lohnt, ist: Seit 1983 setzte sich Greenpeace für einen Schutzvertrag gegen die Ausbeutung der Antarktis ein. 16 Jahre später wurde dieser als internationale Konvention beschlossen. Unsere drei Hauptziele sind der Klimaschutz, also die globale Erhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, die Biodiversität, also Artenvielfalt, zu erhalten und die Förderung des Friedens. Diese Ziele zu erreichen, heißt viele kleine Schritte machen. In Freiburg arbeiten wir hauptsächlich in den Themengruppen Energie und Mobilität, Wald sowie Landwirtschaft und Konsum dazu. Auch unsere Arbeit wurde durch Corona auf den Kopf gestellt. Wie wir uns in der Zeit aber engagieren, erfahrt ihr nach dem Song »Alles war aus Gold«.
Aufgrund von Urheberrechten dürfen wir die Songs, die in der Originalsendung an dieser Stelle zu hören waren, leider nicht mehr abspielen.
Corona. Aber bitte schaltet jetzt nicht aus, Leute. Es geht nicht um Inzidenzwerte, nicht um Virologen. Aber ganz unbeeinflusst lässt uns natürlich auch nicht. Deshalb sind wir zum Beispiel auch heute nicht zu dritt im selben Studio, sondern Basti und ich sind in einem Studio.
Grüezi, ich bin im anderen.
Hallo da drüben.
Hey ho.
Aber ehrlich mal, über Corona reden wir doch im Moment ständig. Corona scheint das Thema des 21. Jahrhunderts zu sein. Und doch sind da noch viele andere Herausforderungen, gegenüber dem Corona vielleicht eher klein wirkt. Der Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Umweltverschmutzung. All das geht ja weiter, es ist immer noch da und muss genauso angegangen werden. Und doch hatte ich zumindest das Gefühl, dass beim ersten Lockdown eine Art Stopptaste für den Klimaaktivismus gedrückt wurde. Mit Demos und Veranstaltungen in der Öffentlichkeit war erst einmal Schluss. Wie ging es euch damit?
Ja, also ich habe mir das genauso gedacht. Ich habe vor allen Dingen auch an Bewegungen gedacht wie Fridays for Future, die ja im Jahr 2019 so ihre Hochzeit hatten und ja von der Präsenz auf der Straße auch leben. Und als dann Anfang letzten Jahres gefühlt von jetzt auf gleich alles runtergefahren wurde, habe ich mich gefragt, können sich solche Bewegungen überhaupt halten? Werden die überleben? Werden die durch die Krise kommen? Aber zum Glück hat sich ja gezeigt, dass es da auch andere Aktionsformen gibt und dass sich solche Bewegungen auch durch die Krise gerettet haben.
Ja, ich glaube auch, man hat die Aktion dann eben von den Straßen in Social Media verlagert. Und tatsächlich hatte man durch diese begrenzten Möglichkeiten auch plötzlich Zeit, einfach mehr Bildungsangebote beispielsweise von Greenpeace wahrzunehmen. Es gab ein digitales Green Camp im Herbst, also verschiedene Fortbildungen, immer mal wieder einen Abendplausch zu Themen. Und dann hat man halt angefangen, plötzlich am PC aktiv zu werden mit Mailaktionen, beispielsweise an Supermärkte gegen Billigfleisch. Oder ich habe auch einige Petitionen unterschrieben. Eine davon war gegen einen Campingplatz am Windquellweiher, um da einfach das Flora-Fauna-Habitat zu schützen. Es gab Abstimmungen und es gab auch Aktionen, beispielsweise eine Fotoaktion, alle Lieblingsorte bleiben, gegen die Braunkohleförderung in Nordrhein-Westfalen und sogar eine Demo, nicht auf der Straße, aber als Hologramm-Demo für die Agrarwende.
Das fand ich echt cool. Ich bin tatsächlich, und ihr anderen ja beiden auch, erst in der Corona-Zeit zu Greenpeace gekommen. Ich war beim Online-Kennenlernabend, weil ich eben nicht dieses Stopp im Aktivismus haben wollte und den weiteren Austausch auch wichtig fand. Und es war auch eine gute Ablenkung zu Corona, ehrlich gesagt.
Ja, ging mir auf jeden Fall genauso. Ich habe auch irgendwie lange überlegt, soll ich mich jetzt irgendwie in einen Zoom-Call einwählen, aber habe dann irgendwann auch meinen inneren Schweinehund überwunden und mich bei Greenpeace engagiert. Und was soll ich sagen, jetzt sind wir hier und haben eine Radiosendung.
Auch richtig nice.
Ja. Ja. Ich finde es weiterhin wichtig, denn Klimawandel oder Artensterben, das wartet ja auch nicht, bis Corona rum ist. Und zum Glück können wir ja auch langsam wieder ein paar Kampagnen auch offline machen mit Greenpeace. Und nach dem nächsten Lied erzählen wir euch auch mehr davon, was die verschiedenen Themengruppen bei Greenpeace Freiburg eigentlich gerade so machen. Denn wir sehen es so wie Queen: The show must go on.
Aufgrund von Urheberrechten dürfen wir die Songs, die in der Originalsendung an dieser Stelle zu hören waren, leider nicht mehr abspielen.
So, ich möchte euch jetzt einen kleinen Einblick in unsere Themengruppe Energiemobilität geben, in der ich selbst Mitglied bin und was wir da aktuell so für Aktionen machen. Da habe ich mir mal exemplarisch zwei Aktionen rausgesucht, die beide im März stattgefunden haben. Das eine ist eine Aktion aus dem Bereich Klima und das andere ist eine Aktion aus dem Bereich Mobilität. Die erste Aktion war ein deutschlandweiter Gruppenaktionstag. Also da merkt man auch wieder, wie cool es ist, dass Greenpeace so vernetzt ist. Die Aktion haben wir zeitgleich in insgesamt 46 Städten durchgeführt. Und da haben wir demonstriert gegen die geplante Vergrößerung des Tagebaus Garzweiler 2 und damit gegen die rücksichtslose Klimapolitik der Union. Und dabei haben wir uns ganz gezielt an deren Vorsitzenden und ja auch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet,
gewendet. Armin Lasses!
Richtig, alles hier unter dem Hashtag Armin Lasses. Und um zu verdeutlichen, wie absurd es ist, dass gerade ein Christdemokrat wie Armin Laschet ganze Dörfer und auch Kirchen einreißen lassen will, um mehr Braunkohle zu fördern, haben wir uns symbolisch vor die Kirchen in unseren Orten gestellt und dort demonstriert. Hier in Freiburg standen wir vor der Herz-Jesu-Kirche im Stühlinger. Anderswo standen unsere Gruppen vor historischen Kirchen wie zum Beispiel der Dresdner Frauenkirche oder auch dem Aachener Dom. Ganz getreu nach dem Motto: Lieber Herr Laschet, lassen Sie doch bitte mal die Kirche im Dorf. Und ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was das eigentlich für die Menschen vor Ort bedeutet, um das eigene Zuhause zu bangen und keine Sicherheit zu haben, ob man denn nächstes Jahr noch dort wohnen kann oder nicht. Deswegen wollen wir euch mal einen kleinen Einspieler hier zeigen und ein paar Menschen vor Ort hören.
Ich finde es einfach blöd, dass hier das abgerissen wird, obwohl eigentlich das Ganze hier noch so schön ist. Also man könnte ja auch mit Windrädern Strom erzeugen.
Bei mir war das Schlimmste die Emmerata-Mühle, das muss ich echt sagen. Da hatte ich mit Tränen daneben gestanden und das ist einfach unwiederbringlich zerstört. Man kann den Menschen nicht ihre Wurzeln nehmen, das wird nicht gut gehen.
In der Stadt, da wird man von Autos aufgeweckt und hier im Feld, in Dörfern, da wird man von Vogelmusik aufgeweckt.
Es ist ja mehrfach bewiesen, die Dörfer können und müssen, um das 1,5 Grad Ziel einzuhalten, erhalten bleiben. Armin Laschet war im November 2018 schon mal in den Dörfern. Er hat gesagt, er möchte sich darum kümmern, er möchte was tun, dass es nicht passiert. Er stellt sich als der Dörferretter dar. Im Endeffekt passiert das, was hier gerade passiert. Und ich glaube, ich möchte ihm gar nichts sagen.
Ja, wie im Beitrag schon angesprochen, ist die geplante Vergrößerung des Tagebaus eine enorme Gefahr für unser 1,5-Grad-Ziel, das Pariser Klimaschutzabkommen. Denn sollten diese Dörfer wirklich umgesiedelt werden und die Braunkohle darunter gefördert, könnten wir damit bis zu 900 Millionen Tonnen Braunkohle zusätzlich abbauen. Ja, und aus deutscher Sicht ist das wirklich der Todesstoß für das Pariser Klimaschutzabkommen. Zudem kommt, dass es unabhängige Gutachten gibt, die zeigen, dass diese Braunkohle, die unter diesen Dörfern liegt, energiepolitisch gar nicht notwendig ist. Also, dass es nicht notwendig ist, den Tagebau zu vergrößern. Und diese Gutachten werden einfach vom Bundeswirtschaftsministerium unterschlagen. Das ist eigentlich ein Riesenskandal. Und deswegen werden wir weiterhin dafür kämpfen und uns einsetzen, dass die Dörfer eben nicht abgerissen werden.
Weißt du, ob sich an der Leitentscheidung jetzt was geändert hat?
Ja, also tatsächlich wurde nach der Aktion, die am 13. März stattfand, bekannt, dass die finale Entscheidung, ob die 5 Dörfer nun bleiben können oder abgerissen werden, vertagt wird ins Jahr 2026. Dann soll nochmal final darüber entschieden werden, ob das wirklich energiepolitisch notwendig ist. Wir wissen jetzt schon, es ist nicht notwendig, aber so müssen die Leute vor Ort 5 weitere Jahre um ihr Zuhause bangen. Und wie schon gesagt, wir werden uns auf jeden Fall weiterhin dafür einsetzen, dass diese Dörfer bleiben können. Um unser Zuhause müssen wir hier in Freiburg glücklicherweise nicht bangen. Dafür haben wir aber verkehrspolitisch noch einiges zu tun. Und da setzen wir uns als Greenpeace-Gruppe vor allen Dingen auch um bessere Infrastruktur für RadfahrerInnen und FußgängerInnen ein. Und da hatten wir zum Beispiel Ende letzten Monats eine Aktion an der Friedhofstraße, wo der FR3 ausgebaut werden soll. Da habe ich ein kleines Interview mit Jörg gemacht und da hören wir doch direkt mal rein.
Wir stehen hier gerade in Freiburg an der Friedhofstraße. Es ist der 27. März und ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier gerade eine Straßenseite für AutofahrerInnen gesperrt und exklusiv heute befördert zum Radweg. Und mit mir steht hier der Jörg. Und Jörg, erzähl doch mal, warum sind wir heute hier und für was demonstrieren wir?
Ja, wir sind heute hier, weil die Stadt Freiburg den FR3, also die Radvorrangroute Nummer 3, hier ausbauen will. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, denn schlussendlich will sie in die eine Richtung es wirklich ausbauen und in die andere Richtung den überwiegenden Teil, den jetzigen bestehenden Bestandsradweg lassen. Und der ist eben extrem schmal und mit einem extrem schmalen Fußweg direkt daneben ohne jeglichen Schutz oder Abstand voneinander kombiniert, sodass da ganz viele Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern bestehen. Und das wollen wir eben anders haben und das wäre auch anders leicht möglich.
Genau, also ihr müsst euch vorstellen, der Weg hier ist ungefähr, ich glaube, 3,20 Meter breit und ist für Radweg und FußgängerInnen. Also es ist extrem schmal und es ist auch nur durch einen Streifen auf dem Boden abgetrennt. Und ja, Jörg, erzähl doch mal, wie könnte das Ganze denn aussehen, sodass auch die Mindestbreiten eingehalten werden würden und sodass es für RadfahrerInnen und FußgängerInnen problemlos wäre?
Also im Moment ist es so, dass eben in die Richtung, um die es geht, es eine Autofahrbahn gibt und daneben noch einen Parkstreifen, sodass eben für Autos viel mehr Platz, fast doppelt so viel Platz wie für zu Fußgehende und Radfahrende zusammen vorgesehen ist. Und das wollen wir ändern. Wir wollen, dass der Parkstreifen zum Radweg wird und der jetzige Fuß- und Radweg, der ursprünglich auch mal in dieser Breite halt als Gehweg gedacht war, wieder rein für die Fußgänger wird.
Vielen Dank, Jörg.
Dankeschön.
Das war soweit mein kleiner Bericht aus der Themengruppe Energiemobilität. Wir machen gleich weiter mit der Themengruppe Wald, aber vorher gibt's für euch hier Musik von den Kings of Leon, Waste a Moment.
Aufgrund von Urheberrechten dürfen wir die Songs, die in der Originalsendung an dieser Stelle zu hören waren, leider nicht mehr abspielen.
So, wir gehen jetzt in den Wald mit der Waldgruppe. Und zwar setzen wir uns für den Schutz von Wäldern ein und behandeln auch angrenzende Felder, wie zum Beispiel Konsum. Es geht auch um den Schutz auf internationaler Ebene. Aktuell betreiben wir vor allen Dingen Recherchen, eine zu Palmöl, mit dem Ziel, einen Palmöl-Ratgeber herauszubringen, und zu Papierverbrauch, unter anderem in Schulen. Exemplarisch habe ich euch zwei Interviews aufgenommen und für das erste gehen wir in den Supermarkt.
€8,11 Zahlen mit Karte. Jawohl, und hier Ihr Beleg.
Vielen Dank.
Gerne.
Seit dem 1. Januar 2020 gilt in Deutschland die Ausgabepflicht von Einkaufsbelegen. Maja aus unserer Waldgruppe hat sich näher mit dem Thema befasst. Hallo Maja!
Hallo!
Warum gibt es bei uns seit knapp anderthalb Jahren die Belegausgabepflicht?
Die Belegausgabepflicht dient den Unternehmen, einen Geschäftsvorfall zu prüfen. Denn durch die Digitalisierung ist es immer einfacher geworden, die Systeme zu manipulieren und Steuergelder zu hinterziehen. Um dem vorzubeugen, verwenden die Unternehmen jetzt technische Sicherheitseinrichtungen, welche die Kassendaten aufzeichnen und speichern. Außerdem wurde eben, wie du bereits gesagt hast, die Belegausgabepflicht in Papierform eingeführt, bei dem jeder Kunde nach dem Einkauf einen Kassenzettel erhält. Auf diesen werden nun zusätzlich Informationen über den Geschäftsvorgang gespeichert. Diese Informationen sind ganze 12 cm länger.
Ich schätze mal, dass ich für die Mehrheit der Bevölkerung spreche, wenn ich sage, dass ich den Bon fast immer wegwerfe. Ob die Belegausgabepflicht also manipulierte Kassen aufdecken kann, weiß ich nicht. Wohl aber, dass dadurch mehr Müll entsteht.
Ja, und genau das ist das Problem, denn wir haben zwar eine Ausgabepflicht, allerdings keine Aufbewahrungspflicht. Das führt eben dazu, dass wir nach Hause gehen und spätestens dort den Kassenbon entfernen. Dies hat allerdings auch Konsequenzen für die Umwelt, denn der Papierverbrauch wird dadurch deutlich gesteigert. Im Jahr werden nun 2,4 Millionen zusätzliche Kilometer an Kassenzetteln gedruckt. Das entspricht einer Fichte pro Stunde. Außerdem werden Kassenzetteln meistens auf Thermopapier gedruckt, welche nicht recycelbar sind, da hierbei ein chemischer Farbentwickler verwendet wird. Dieser chemische Farbentwickler hat außerdem auch Folgen für unsere Gesundheit. Denn es werden Phenole verwendet, genauer gesagt das Bisphenol S, welches unter Verdacht steht, krebserregend zu sein. Durch den Kontakt zur Haut, indem wir den Kassenzettel anfassen, oder auch die Wiederverwendung von diesen, gelangen sie in die Umwelt und zu uns Menschen.
2,4 Millionen Kilometer Kassenzettel in Deutschland, die Nation, die eh schon den höchsten Papierverbrauch weltweit hat, klingt ziemlich krass. Und zusätzlich noch Gesundheitsprobleme. Was schlägt Greenpeace bezüglich der Belegausgabepflicht vor und was tut es dafür?
Wir fordern ganz klar eine Aufhebung der Bonpflicht und dass die Kassenzettel nur noch ausdrücklich auf Wunsch der Kundinnen ausgedruckt werden. Wir von Greenpeace werden tätig, indem wir die Bevölkerung mit Artikeln, Videos oder auch Interviews darüber aufklären. Außerdem haben wir auch eine Petition gestartet, in der wir die Bundesregierung auffordern, die Kassenbonpflicht aufzuheben.
Welche Tipps kannst du unseren HörerInnen geben im Umgang mit dem Kassenbon?
Ganz klar in Supermärkten einkaufen, welche alternative Kassenbons verwenden. Denn inzwischen gibt es Kassenbons, welche FSC-zertifiziert sind und schadstofffrei. Diese sind meistens blau oder auch lila gefärbt. Aber auch weiße Zettel können dieses Zertifikat haben. Diese könnt ihr ganz einfach von dem Thermopapier unterscheiden, indem ihr einen Gegenstand nehmt und diesen gegen das Papier reibt. Wenn dieses Papier sich nun verfärbt, handelt es sich um Thermopapier. Die Thermopapierzettel werden immer im Restmüll entsorgt. Die alternativen Zettel im Altpapier. Zuletzt natürlich freuen wir uns, wenn ihr unsere Petition unterschreibt und somit Druck auf unsere Bundesregierung auslöst. Den Link dazu findet ihr auf unserer Greenpeace-Website oder auch hier auf RDL im Text zu unserem Beitrag.
Das war Maya aus der Waldgruppe von Greenpeace Freiburg zur Ausgabepflicht von Kassenbons. Vielen Dank für die Informationen und Tipps zum Thema.
Sehr gerne. Tschüss!
Wie Greenpeace fordert, wäre es natürlich am besten, wir würden einfach gar keinen Kassenbon bekommen. Deswegen sagen wir jetzt mit Bossos, don't give me that.
Aufgrund von Urheberrechten dürfen wir die Songs, die in der Originalsendung an dieser Stelle zu hören waren, leider nicht mehr abspielen.
Ihr hört das Greenpeace-Radio auf Radio Dreieckland. Gerade haben wir uns mit der Ausgabepflicht von Kassenbelegen beschäftigt. Bevor das Produkt aber in unserem Einkaufswagen landet, durchläuft es einen Prozess. Darüber sprechen wir jetzt. Schokolade, Kaffee, Handy, Kleidung. Unsere geliebten Alltagskonsumgüter haben einen langen Weg und mehrschrittigen Prozess durchlaufen, bis sie in unserer Tasse, Hand oder in unserem Schrank landen. Ihre Geschichte beginnt mit Rohstoffen, die von Menschen geerntet und weiterverarbeitet werden. In unserer globalisierten Welt sind Lieferketten, also der Weg von Rohstoffen zu Gütern, undurchsichtig geworden. Dabei können Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen entstehen. Ein Ansatz, diesem entgegenzuwirken, stellt das Lieferkettengesetz dar. Wir sprechen heute mit Maike darüber. Sie befasst sich im Rahmen der Arbeit in der Waldgruppe und aktuell in ihrer Bachelorarbeit mit dem Lieferkettengesetz. Hallo Maike.
Hallo.
Warum braucht es ein Lieferkettengesetz?
Ja, Unternehmen sind aktuell nicht völkerrechtlich verpflichtet, Menschenrechte einzuhalten. Es kommt zu Katastrophen, wie beispielsweise der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza 2013 in Bangladesch, wo mehr als 1100 Menschen ums Leben kamen. Dies macht deutlich, dass freiwillige Selbstverpflichtungen, wie es sie bisher gibt, zum Beispiel durch die Vereinten Nationen, nicht ausreichend sind und es einen gesetzlichen Rahmen braucht.
Genau, du sprichst schon an. Am 3. März 2021 hat das Bundeskabinett den Entwurf für das deutsche Lieferkettengesetz verabschiedet. Damit wir jetzt alle auf den gleichen Stand kommen, welche Punkte beinhaltet dieses Lieferkettengesetz?
Das Lieferkettengesetz oder der aktuelle Entwurf dazu beinhaltet momentan eine Risikoanalyse, die Unternehmen ausführen müssen, und eine Berichtspflicht. Außerdem kann es zu Sanktionen, zum Beispiel durch Bußgelder, kommen. Und es gibt auch einen Beschwerdemechanismus. Der Gesetzesentwurf wird jetzt noch bis Juni im Bundestag diskutiert.
Das klingt doch nach einer wirklichen Verbesserung. Dennoch wird von Seiten von Umwelt- und Sozialverbänden Kritik am geplanten Lieferkettengesetz laut. Die Initiative Lieferkettengesetz ist ein Zusammenschluss von Organisationen, unter anderem auch Greenpeace, mit dem Ziel einer Welt, in der Menschenrechte geachtet und Umweltzerstörung vermieden wird. Was kritisiert diese Initiative am geplanten Lieferkettengesetz?
Das ist zum einen der Anwendungsbereich, der ist sehr hoch angesetzt. Und zwar soll das Gesetz ab 2023 für Unternehmen mit über 3000 Beschäftigten und ab 2024 mit 1000 Beschäftigten gelten. Damit sind viele Unternehmen gar nicht erfasst. Die Initiative fordert einen Anwendungsbereich ab 250 Mitarbeitenden. Zudem ist nicht die gesamte Lieferkette erfasst. Es gibt Abstufungen bei der Risikoanalyse. Außerdem fehlt definitiv eine zivilrechtliche Haftung, wie es beispielsweise das französische Gesetz vorsieht. Die zivilrechtliche Haftung ist das einzige Instrument, Betroffenen einen effektiven Rechtsschutz zu bieten. Außerdem, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, also vor allem auch für Greenpeace, dass es keine eigene umweltbezogene Sorgfaltspflicht gibt, sondern erst, wenn Menschen betroffen sind, was ja auch erst Jahre später der Fall sein kann. Es bedarf also eindeutig Nachbesserungen.
Okay, ja, du sagst schon, großer Nachbesserungsbedarf. Was wird denn von Seiten der Initiative und auch von Greenpeace unternommen, um diesen anzuregen?
Es gibt verschiedene Aktionen dazu, zum Beispiel die Osteraktion, die Bundestagsabgeordnete nochmals darauf aufmerksam machen soll, sich für Nachbesserungen einzusetzen. Die wird aktuell zum Beispiel durch das lokale Bündnis der Initiative Freiburg für ein Lieferkettengesetz durchgeführt. Und es sind auch noch andere Aktionen, wie zum Beispiel Briefaktionen, geplant, die auch auf der Homepage der Initiative Lieferkettengesetz Deutschland zu finden sind.
Du hast das französische Lieferkettengesetz angesprochen. Wie steht es denn um ein Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene?
Ja, auch hier ist ein Prozess im Gang. Und zwar soll noch bis zur Sommerpause oder vor der Sommerpause ein Gesetzentwurf vorgestellt werden. Wir haben auch mit der Waldgruppe an einer Umfrage teilgenommen, die eben ja Grundlagen für einen Gesetzentwurf bieten soll.
Der europäische Gesetzentwurf soll ja über das Deutsche sogar hinausgehen. Das heißt, da ist noch Hoffnung, dass es verstärkt, die Regelungen verstärkt werden. Jetzt noch eine Frage zum Schluss für unsere Hörerinnen ganz konkret. Was können wir denn als KonsumentInnen machen, um ausbeuterischen Lieferketten nicht zu unterstützen?
Ja, also zum einen kann man regional einkaufen, beispielsweise auf Wochenmärkten. Auch ist immer Secondhand-Läden sind eine gute Möglichkeit oder Flohmärkte. Und darauf zu achten, fair gehandelte Produkte einzukaufen, beispielsweise im Weltladen mit bestimmten Siegeln wie dem GEPA-Siegel. Und auch bei Marken und Herstellern auf Standards und Nachhaltigkeit achten und im Zweifel dort auch einfach mal nachfragen.
Das war Maike aus der Waldgruppe von Greenpeace Freiburg zum geplanten Lieferkettengesetz. Bevor wir in die Landwirtschafts- und Konsumgruppe schauen, hier kommen Les Yeux de la Tête.
Aufgrund von Urheberrechten dürfen wir die Songs, die in der Originalsendung an dieser Stelle zu hören waren, leider nicht mehr abspielen.
Nachdem wir etwas zu den Themengruppen Energie und Mobilität und Themengruppe Wald bei Greenpeace Freiburg gehört haben, erzähle ich euch jetzt etwas über die Themengruppe Landwirtschaft und Konsum. Diese stelle ich gemeinsam mit anderen aus unserer Gruppe vor.
Was sind denn eigentlich so unsere Themen?
Also, ich würde sagen, wir beschäftigen uns vor allem mit Landwirtschaft und Konsum. Also, das heißt einfach, wie wir als Menschen, aber auch in der Politik besser nachhaltige Landwirtschaft gestalten können, wie wir da vielleicht einen Einfluss drauf nehmen können und wie wir unser Verhalten ein bisschen ausrichten können.
In der Konsumgruppe, da ging es vor allem darum, bisher Menschen in ihrer Selbstständigkeit zu bestärken, indem wir zum Beispiel Kosmetik-Workshops angeboten haben. Wir haben aber auch Kleidertauschpartys gemacht.
Könnt ihr den Hörerinnen und Hörern ein bisschen über unsere derzeitige Kampagne erzählen?
Zurzeit machen wir gerade eine Kampagne mit so Plakaten, die wir an Fahrrädern festmachen und vor Supermärkten abstellen, wie Edeka oder Aldi, denn diese Supermärkte, die machen ja Werbung mit Billigfleisch, extrem billigem Fleisch in diesen Haltungsstufen 1 und 2.
Auf den Plakaten ist ehrliche Werbung, also eben was eigentlich hinter diesen ganzen Billigangeboten steckt, was das für Auswirkungen auf Menschen und Tiere hat.
Diese Kampagne soll aufmerksam machen, dass das Fleisch natürlich viel zu billig ist und dass diese ganzen Folgekosten dabei sind, Arten sterben und es wird Wald abgeholzt, um eben das ganze Futter anbauen zu können für diese Tiere und natürlich auch das Tierleid selber.
Man kann sich da einfach mal so vorstellen, Haltungsstufe 1, da hat ein Schwein 12 DIN A4 Blätter als Fläche. Bei Haltungsstufe 2 kommt dann noch ein 13. dazu.
Auch das Leben der Bauern, die sicher größtenteils auch nicht gerade besonders glücklich sind mit der Art und Weise, wie die Tiere gehalten werden und da in den Mühlen der Zuschüsse stecken und der ganzen Strukturen. Genau, also ich finde das so eine vielschichtige Sache und gleichzeitig hat es so viel mit unserem Leben zu tun.
Und worauf dürfen wir uns sonst noch dieses Jahr freuen?
Also mit der Fleischkampagne geht's auf jeden Fall weiter. Da kommen noch einige Aktionen, die wir vorhaben.
Neben der Fleischaktion haben wir aktuell auch noch ein weiteres Projekt in der Planung. Und zwar ist das eine Lokalkampagne zum Thema Biodiversität. Da haben wir eine Grünfläche von der Stadt zugeteilt bekommen, die wir gerne mit insektenfreundlichem Saatgut bepflanzen würden. Außerdem möchten wir mit dieser stadtnahen Wiese natürlich auch die Bürger für das Thema Biodiversität und Insekten in den Städten sensibilisieren.
Mit denen so ein bisschen nochmal erarbeiten wollen und denen aufzeigen wollen, was der Wert von Biodiversität ist und warum das nicht nur so ein Landwirtschaftsding ist, sondern warum wir es auch in der Stadt brauchen.
Möchtet ihr sonst noch was über unsere Gruppe erzählen?
Also ich mag super gerne an der Lavi- und Konsumgruppe, dass es sich um Themen handelt, die eigentlich jeden und jede betreffen.
Besonders toll finde ich an unserer Gruppe, dass wir sehr engagierte Mitglieder haben. Das macht echt Spaß und man hat das Gefühl, im Kleinen etwas bewegen zu können.
Und wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin neugierig geworden ist, was würdet ihr ihm oder ihr raten?
Ja, wieso kann ich jemand raten, in die Greenpeace-Gruppe zu gehen? Weil ich das gerade super finde, dass es so eine Vielfalt gibt an Themengruppen und ich sozusagen weiß, in jeder dieser Gruppen sitzen Menschen und die kümmern sich um dieses Thema. Und das gibt mir die Freiheit zu sagen, und ich kümmere mich jetzt eben eher um dieses Thema Landwirtschaft, weil man sich nicht überall schlau machen kann.
Wir freuen uns natürlich auch immer über neue Mitglieder, die sich in diesem Bereich engagieren möchten.
In diesem Sinne eine herzliche Einladung zum nächsten Kennenlernabend. Der ist jeden ersten Donnerstag im Monat, also das nächste Mal am 6. Mai. Dieses Mal wieder online via Zoom. Wenn es wieder offline gehen kann, dann immer im Haus des Engagements.
Den Link dazu findet ihr auf allen sozialen Medien. Boah, das war jetzt echt eine kunterbunte Sendung. Richtig viele Einblicke. Wir hoffen, es hat euch nicht geflasht. Das nächste Mal werden wir uns auf jeden Fall auf ein Thema fokussieren.
Und wenn ihr Themenwünsche, Anregungen oder sonstiges Feedback habt, schreibt uns gerne an radio@greenpeace-freiburg.de. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Sendung angelangt.
Und wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wir hören uns in einem Monat wieder.
Bis dahin, bleibt grün und friedlich.
Ciao.